Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder Waldaktuell aus dem Forsthaus. Also ich sitze hier wieder am Schreibtisch des alten Forsthauses von 1934 und gucke hier auf die Waldbäume raus. Das steht ja im Wald. Und in den letzten Wochen geisterte eine Meldung durch die Presse, und zwar über Regenwürmer, die möglicherweise die gefährlichsten Tiere der Welt sind. Das war zumindest die Überschrift im Spiegel. Das ist jetzt nicht der weiße Hai des Bodens, der Regenwürmer. Der fällt auch keine Menschen an, keine Sorge. Wobei für Wildschweine können Regenwürmer gefährlich sein, weil die Zwischenwirt für Parasiten sind. Und die Wildschweine fressen gerne Regenwürmer, nehmen die auf und schwupps haben sich infiziert. Ich glaube, gerade Frischlinge können dann auch haben wir einfach eine höhere Sterberate. Also für Wildschweine sind Regenwürmer tatsächlich gefährlich und regulieren so ein bisschen auch deren Population. Nicht nur, aber auch. Aber gut, also die Überschrift war aber was ganz anderes. Es geht um das Thema Zerstörung von Ökosystemen. Der gute Regenwurm zerstört Ökosysteme? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ein ganz klares Jein. Es kommt immer darauf an, wo man hinschaut. Schauen wir uns erstmal den europäischen Teil an. Ja, wir kommen dann nach Nordamerika, da stammt nämlich die Meldung her. Unsere heimischen Regenwürmer, das sind richtige Ökosystemingenieure. Übrigens, schon Charles Darwin hat es, glaube ich, postuliert, hirnähnliche Strukturen, so ähnlich wie die Wurzelspitzen von Bäumen. Also Regenwürmer sind Bäumen, zumindest in bestimmten Teilbereichen gar nicht so unähnlich. Aber auch darauf wollte ich nicht raus, sondern erstmal, was machen die? Also bei uns sind es nicht die gefährlichsten Tiere der Welt, sondern die gehören mit zu den wichtigsten Tieren. Die durchwühlen den Boden, ne, graben da Röhren, kleiden die mit Schleim aus und sind ganz, ganz wichtig für viele andere nachfolgende Bodenlebewesen, zum Beispiel für Springschwänze. Springschwänze stehen auf Regenwurmurin. Ja, lecker, ne? Das ist eine Spezialdiät von diesen kleinen Viechern. Also Springschwänze übrigens, wenn ihr die mal live und in Farbe sehen wollt, im Wald geht es natürlich, von Handvoll Walderde, gibt eine massig Arten von Springschwänzen, sind sehr, sehr klein. Die haben oft so eine kleine Gabel im Hinterleib und können sich damit hochschnellen. Manche sind weiß, die sieht man natürlich gut, die sind so 1-2 Millimeter groß. Manche sind halt braun, die sieht man im Waldboden nicht gut. Sind ganz wichtig, weil die da alles mit fressen und wühlen und umgestalten. Seht ihr aber auch manchmal in Blumentöpfen, wenn die voller Springschwänze sind, ihr pustet die Blumenerde mal so an, dann hüpfen die hoch. Bing, 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 diese weißen. Da denkt man, hey, Schädlingsbefall. Nein, Springschwänze, alles gut. Gehören zum Mini Ökosystem im Blumentopf eben auch dazu. Wir kommen aber zu den Regenwürmern zurück. Also ich kam nur deswegen die Springschwänze, weil die auch auf Regenwurmpipi stehen, aber das ist ein Thema für sich. Also Regenwürmer sind echt cool. Die graben sehr, sehr tiefe Röhren, also metertief. Die verarbeiten eben pflanzliche Biomasse, bringen diese Biomasse in tiefe Bodenschichten und deponieren damit Kohlenstoff im Boden. Also die sind in Bezug auf den Klimawandel praktisch unverzichtbar, aber natürlich sowieso für unser Ökosystem. Das hat sich komplett auf die Regenwürmer eingestellt. Regenwürmer haben zum Beispiel, also Stichwort saurer Regen, Regenwürmer haben Kalkdrüsen, also manche Regenwurmarten, nicht alle, und die können die Produktion von Calciumcarbonat unterstützen, also puffern Böden praktisch wieder auf. Da brauchen wir keine Hubschrauberkalkung, wir brauchen Regenwürmer. Und die verarbeiten das ganze organische Zeug, also Blätter, Rindenstückchen, Totholz, was auch immer, zu Humus und machen die Nährstoffe wieder verfügbar für die Bäume zum Beispiel. Also es sind super Recycler, und gleichzeitig eben Kohlenstoff-Deponeure, gibt es so ein Wort? Keine Ahnung. Also deponieren ist jedenfalls schön, schön tief und dauerhaft. Also ganz, ganz wichtig, auch in Zeiten des Klimawandels. Da gibt es übrigens auch eine relativ aktuelle Meldung aus der, also zumindest von diesem Jahr, in der Tagesschau war das, wie Regenwürmer den Wald retten sollen. Da geht es darum, dass Wälder regenwurmfreundlich gestaltet werden sollen. Da kann man nur sagen, Leute, also A, ist dieses System nicht in Gänze verstanden und B, macht man da was ganz Einfaches, keine Kahlschläge und keine Schwerstmaschinenbefahrung. Also könnt ihr euch ja vorstellen, ihr lebt so als Regenwurm unten im Boden drin, so fröhlich pfeifend vor euch hin und dann rollt da so eine, weiß ich nicht, 20, 30 bis zu 70 Tonnen schwere Maschine über euch drüber. Ja, so als kleiner Regenwurm macht man dann nur das Pfff und dann ist die Luft raus. Also entweder ist man dann tot oder die Luft ist aus dem Boden raus. Und dann erstickt man. Regenwürmer brauchen Luft. Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit, den Wald klimafit zu machen. Hört auf, mit den Maschinen darüber zu rollen und die Böden so zu verdichten, dass die eure wichtigsten Helferinnen und Helfer da unten nicht ersticken. Und Regenwürmer, ja, die sind auch anspruchsvoll, was ihre Nahrung anbelangt. Die sind halt angepasst auf heimische Laubwaldökosysteme. Und wenn man denen saure Fichtennadeln vorsetzt in Plantagen oder Kiefern, das ist nicht gut. Ne, da gibt es auch schon Regenwurmarten, die damit klarkommen, aber eben nicht unsere eigentliche Zusammensetzung an Regenwurmarten. Also das System wird dann nicht mehr so leistungsfähig. Also wenn man Kahlschläge macht, dann wird es ja auch noch trocken und heiß. Regenwürmer und Trockenheit, sorry, ne, das beißt sich. Die brauchen Feuchtigkeit. Nicht zu viel, klar. Da gibt es ja, das ist so ein ewiger alter Streit. Warum kommen Regenwürmer bei Regen raus? Also nicht alle, aber viele. Die eine Theorie ist, dieses Trommeln der Tropfen hört sich für Regenwürmer so an wie Maulwurfsgraben. Ja, und dann kommen die raus, weil sie Angst vor dem Maulwurf haben. Aber sie kämen ja dann vom Regen in die Traufe, weil oben sitzen ja Vögel. Ne, habt ihr vielleicht schon öfter mal gesehen, so eine Amsel, die sich so einen Wurm nach dem anderen schnappt. Tolles Futter für ganz viele Tiere, übrigens auch Füchse, fressen auch sehr gerne Regenwürmer. Und das macht ja keinen Sinn, wenn man vor dem einen Feind flieht, nur um dem anderen in die Arme zu laufen. Und ein Regenwurm außerhalb des Bodens ist ja echt extrem ungeschützt. Übrigens vertragen die auch nicht gut die pralle Sonne, also sehr empfindlich in Bezug auf ihre Haut, vertragen überhaupt keine Trockenheit. Das tut einem wirklich manchmal leid, wenn so es regnet. Die armen Kerlchen kriechen über, zum Beispiel über eine nasse Straße und wenn sie nicht gerade überfahren werden, dann vertrocknen sie häufig, weil wenn das Wetter sich ändert, die sind ja nicht so schnell, die Straße trocknet sehr, sehr schnell auf, dann sind die vertrocknet, bevor sie die andere Seite erreicht haben. Also auch sehr trockenheitsempfindlich. Also nochmal, Kahlschläge, ganz schlechte Methode. Ach so, ich wollte erst mal erklären, warum Regenwürmer bei Regen rauskommen. Ja, der zweite Teil der Theorie ist, also das erste, flieht vor Maulwürfen. Zweite Möglichkeit, die ich als sehr viel wahrscheinlicher ansehe, ist, die haben Angst zu ertrinken in ihren Röhren. Ne? Blub, 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 wenn sehr viel regnet, ne? Wasser steht auf den Wiesen, läuft alles schön rein. Und dann ertrinken die. Es gibt Regenwurmarten, die halten das aus, aber etliche eben auch nicht. Das könnt ihr zum Beispiel, wenn es geregnet hat, an einen Pfützen sehen auf den Wegen oder an Straßen. Da liegen oft ertrunkene Regenwürmer dran. Also viele Arten ertrinken in Wasser. So, und wenn deren Röhren volllaufen, dann müssen die raus. Ne? Und wenn das Getrommel losgeht, schwupps, ne? Rette sich, wer kann, bevor ihr der Wassereinbruch kommt. Das ist übrigens auch, wenn ihr im Garten arbeitet, längere Zeit an einer Stelle, da kommen die Regenwürmer auch raus. Ne? Diese Bodenerschütterung, da könnt ihr das offensichtlich nicht unterscheiden. Ist es Regen oder seid ihr das? Und das spricht auch gegen die Maulwurfstheorie im Übrigen. Als zweiter Faktor, nicht nur, dass Regenwürmer ertrinken können, sondern dass Maulwurfsgraben sich sicher anhört als eine Erschütterung durch Regentropfen. Also Regenwürmer haben jetzt Millionen Jahre Zeit gehabt, diese Geräusche zu unterscheiden. Und ich denke, die können das. Ne? Also so kleines Getrappel oben auf der Oberfläche, das ist Regen. Und Gescharre tief unten, das ist Maulwurf. Ich denke, das kriegen die schon auseinander. Gut, also so viel zum Thema, warum die Regenwürmer heißen. Aber sie sind eben für unsere heimischen Ökosysteme wirklich extrem wichtig. Und wenn man etwas für unsere heimischen Ökosysteme tun will, dann muss man schauen, dass sie nicht verhungern. Also heimische Ökosysteme, die schön feucht sind, aber nicht zu nass, so wie das eben unsere typischen Urwälder waren oder wenn ihr alten Garten habt, dann wäre es schön für die Regenwürmer, wenn ihr zum Beispiel im Herbst nicht das ganze Laub wegrecht, sondern schaut, dass die so ein bisschen einarbeiten können, auch wenn ihr Rasen habt. Versucht es mal auszuhalten, wenigstens so, na, sagen wir mal, bis Dezember, Januar oder so. Und macht es dann erst weg, dann haben die Regenwürmer die Chance, zumindest einen Teil einzuarbeiten. Ihr kriegt ja das zurückgezahlt in Form von mehr Humus im Boden. Und dann speichert euer Boden auch mehr Wasser und euer Rasen wird im Sommer nicht so schnell gelb. Also ihr kriegt das alles zurück. Müsst nur ein bisschen aushalten, dass das für unser aktuelles Verständnis vielleicht nicht so schön oder ordentlich aussieht. Also ich versuch's bei uns und bis jetzt, letzten Jahre hat es auch ganz gut geklappt. Ich bin ja auch nur ein Mensch und hab's auch gerne ordentlich, aber ich sehe ja, was die Regenwürmer machen. Das sind übrigens, wenn man das sehen wollte, diese Regenwurmhäufchen, also die machen die auch unten drin in der Erde, aber auch oben drauf, das sind so ganz kleine, ja, so 2 Zentimeter braune, krümelige Häufchen, die so manchmal auf dem, also wenn der Rasen wirklich sehr kurz gemäht ist, dann sieht man die halt da auftauchen. Sieht man auch oft in städtischen Parks oder so. Also das sind so kleine Regenwurmhäufchen, wo die das alles schön vermengt haben. Also Regenwurm bei uns, total wichtig. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Meldung, die im Spiegel stand. Regenwürmer, die gefährlichsten Tiere der Welt. Das sieht halt in der Arktis oder im hohen Norden, zum Beispiel in USA und Kanada, in den nördlichen Gebieten. Da ist die Eiszeit, ist das Eis ja durch diese fehlenden Quergebirge sehr weit nach Süden durchgegangen und da sind die Regenwürmer ausgestorben, weil die können ja nicht unterm Eispanzer leben. Also überall, wo es vereist war, waren die Regenwürmer weg. Und Regenwürmer wandern extrem langsam wieder nach Norden. Ich glaube, irgendwo stand das hier drin. Ich kann mal schauen, ob ich das finde in dem Artikel. Also sehr, sehr wenig. Schauen wir gerade nach. Boah, nee, ich glaube, das finde ich jetzt gerade nicht. Also wenige Meter pro Jahr. Und das heißt, die hätten Jahrzehntausende gebraucht, um sich nach Norden weiter vorzuarbeiten. Das haben sie aber bisher nicht getan. Ne? Also weil es einfach zu lange dauert. Und dadurch haben sie im Norden, in den nördlichen Wäldern vor der USA und Kanadas, aber auch Skandinavien zum Beispiel oder Sibirien, ganz eigene Ökosysteme gebildet, die halt ohne Regenwürmer auskommen. Und das heißt, dass das herabfallende Laub, die herabfallenden Nadeln und die ganze organische Masse sich immer weiter auftürmt obendrauf und ein dickes, fluffiges Polster bildet. Das sind so die typischen Waldböden, zum Beispiel in Kanada, British Columbia oder wo auch immer. Und darauf haben sich eben ganz viele Tierchen, Bodentierchen angepasst. Und das wuselt und wimmelt da drin. Ne, man kann sich gut verstecken und die fressen das Zeug natürlich auch. Und darauf haben sich wieder Vogelarten angepasst, die dort ihre Nahrung suchen. Und jetzt kommt der europäische Regenwurm dazu. Naja, wie kommt er da hin? Ich glaube, die allerersten sind schon mit europäischen Siedlerinnen und Siedlern aufgeschlagen. Aber eben auch durch Anglerinnen und Angler. Die Köderwürmer, die bestellt man im Internet, bla bla bla. Und dann zum Schluss sind noch ein paar übrig. Ach, ne, wer hebt die schon auf? Zack, werden die irgendwo rausgeschmissen. Wunderbar. Und von da aus verbreiten die sich dann. Und das sieht man eben auch ganz schön an so Stellen, wo viel geangelt wird. Da gibt es so Kreise, die breiten sich ja nicht so schnell aus, die Regenwürmer, aber sie breiten sich dann so langsam in die Umgebung aus und fressen sich dann so langsam nordwärts. Und dort, wo die auftauchen, da machen die genau dasselbe wie bei uns auch, logischerweise, die verarbeiten die organische Substanz, ziehen die nach unten rein in den Boden und so weiter. Also alles, was für uns positive Effekte hat, hat das da dann halt nicht, ne? Weil die ganze fluffige Auflage, hohe Humusauflage dann ratzfatz war und relativ zügig verarbeitet wird. So, und dann stehen die Vögel da und suchen dann nach ihren, keine Ahnung, was, Asseln oder Spinnen oder was auch immer, die da rauspulen wollen. Und der größte Teil ist weg, weil die sich da gar nicht mehr verstecken können. Also das ist schon echt eine Katastrophe für das Ökosystem. Was das in Bezug auf den Klimawandel bedeutet, das weiß man noch nicht, weil das ist ja auch eine Form der Kohlenstoffspeicherung, wenn das Zeug einfach nicht intensiv verarbeitet wird. Also bisher ohne Regenwurm ist ein Großteil einfach liegen geblieben und hat sich da angereichert. Oberirdisch der Regenwurm, nochmal, bei uns zieht das Zeug rein, fixiert das dauerhaft. Also unsere Ökosysteme sind darauf eingerichtet und speichern eben auf die Tour sehr viel Kohlenstoff. Aber dort wird zunächst mal sehr viel CO2 freigesetzt, weil der Regenwurm das ja erstmal frisst. Und der atmet auch, das gast aus. Ein Teil davon geht natürlich schon auch in tiefere Bodenschichten, aber diese ganze Masse, die sich da jetzt angesammelt hat, die verarbeitet er halt in sehr, sehr kurzer Zeit und ein ganzer Teil davon gast halt aus. Also, der Regenwurm sorgt dafür, dass in diesen nordischen Ökosystemen, wo er ja jetzt über Jahrzehntausende nicht mehr zu Hause war, dass er erstmal große Mengen an CO2 freisetzt über seine Verdauungstätigkeit. Jetzt könnte es sein, also die Geschichte ist ja nicht zu Ende, man guckt ja immer nur auf einen einzigen Aspekt, aber es wird eine ganze Kaskade losgetreten, weil der Regenwurm ist gleichzeitig ein Nährstoffbeschaffer. Genauso wie bei uns auch. Der recycelt das und stellt das den Bäumen wieder zur Verfügung. Das macht er dort natürlich auch und kann dadurch das Pflanzenwachstum ankurbeln. Es kann also sein, dass dort dann auf Dauer doch wieder mehr CO2 der Luft entnommen wird und als Kohlenstoff eingelagert wird als vorher. Das weiß man halt nicht so genau. Was kann man dagegen machen? Nix. Ja, so einfach ist das. Sollte man wirklich nicht tun. Es ist ja immer wieder versucht worden, dass man invasive Arten oder überhaupt Arten mit Neubürgern bekämpft, die man aussetzt, um diese eingeschleppten Arten oder um Schädlinge zu bekämpfen. Das war ja, glaube ich, in Australien. Wie hieß die? Agarkröte? Ich gucke es mal gerade nach. Ich glaube, Agarkröte hieß das Viech. Warte mal gerade, genau. Jo. Agarkröte. Einen Augenblick. Genau. Ansiedlung und Ausbreitung in Australien. So war es. Die hat man in Zuckerrohrplantagen ausgesetzt, um dann Schädling zu bekämpfen. Und diese Agarkröte, die hat das natürlich nicht gemacht. Die weiß ja nicht, warum sie in Australien ausgesetzt wird, um dort irgendwelche Viecher zu bekämpfen. Nee, was macht die? Die hat sich, also es ist an der Ostküste ausgesetzt worden, so in den 40er Jahren, und frisst sich seitdem quer durch den Kontinent und frisst einfach alles auf, was ihr in die Quere kommt. Ne? Bis hin zu kleinen Beuteltieren und Schlangen und keine Ahnung was. Und umgekehrt wird sie halt kaum gefressen, weil sie halt giftig ist. Also ganz, ganz furchtbar, was man da gemacht hat. Da kann die Kröte ja nichts dafür, die man da ausgesetzt hat. Aber wenn man Tiere mit Tieren bekämpfen will, ist keine gute Idee, weil die Tiere, die haben ja kein Bordtef dabei und die machen auch nicht das, was wir wollen. Also wir kommen zu einem Regenwurm zurück. Die durch Menschen eingeschleppten Regenwürmer in Nordamerika oder grundsätzlich in der Arktis, also auch in Nordschweden oder Nordskandinavien generell und Sibirien oder wo auch immer, wie will man die denn bekämpfen? Die sitzen da metertief im Boden drin, vergiften, dafür vergiftet man ja das ganze Ökosystem. Und wenn man jetzt Arten einführen würde, was auch immer das sein sollte, die den Regenwurm bekämpfen, die fressen dann vielleicht ganz andere Tiere. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da wird man nichts mehr dran machen können. Einzige Sache, die man jetzt tun sollte, ist, dass man aufhören sollte, Regenwürmer auszusetzen. Weil es gibt ja immer noch große Bereiche, die frei sind von den Viechern. Und wenn man die jetzt nicht unterstützt, die arbeiten sich ja so langsam vorwärts, dass wir noch Jahrhunderte Zeit hätten, bevor sie da alles besiedelt haben, vielleicht sogar Jahrtausende. Also man sollte jetzt das sofort verbieten, überhaupt mit Köderwürmern zu arbeiten in solchen Regionen. Also ich persönlich bin ja sowieso Vegetarier, ich würde keinen Fisch essen, aber wenn man es machen möchte, muss das dann mit Köderwürmern sein. Das ist im Übrigen auch nicht besonders nett, ne? So einen Wurm lebendig aufzuspießen. Ich meine, der empfindet auch Schmerz. Ist ja grundsätzlich eine Sauerei. Und den Rest dann einfach wegzukippen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Stellt das doch unter Strafe, solche Viecher da irgendwo rauszulassen. Also wir sind da wirklich viel zu zimperlich. Also jede Kleinigkeit wird bestraft. Das ist ja in vielen Fällen auch richtig. Aber wenn jemand große Ökosysteme verändert, und dort möglicherweise für große Mengen Treibhausgasfreisetzung sorgt und für das Aussterben oder zumindest die deutliche Reduktion von lokalen Arten sorgt, das ist ja schlimmer, als wenn man Öl ins Wasser kippt, Motoröl. Das wird bestraft, zu Recht. Aber Regenwürmer wegkippen ist eigentlich genauso schlimm. Nochmal, der Regenwurm kann nichts dafür. Also es sind ja viele verschiedene Arten. Es sind wunderbare Tiere, die wir dringend brauchen. Hier bei uns in Europa, in Deutschland, in unserem Waldökosystem. Hier müssen wir dringend mehr Rücksicht auf diese freundlichen Helferchen nehmen, sollten dringend darauf achten, die Böden endlich in Ruhe zu lassen, in einen guten Zustand zu bringen, indem wir eben rücksichtsvoll darauf wirtschaften, nicht mehr mit so schweren Maschinen darauf arbeiten, mehr Biomasse für diese Kerlchen bereitstellen und vor allem Biomasse, die sie gerne fressen. Also hier so ein Klassiker, was jetzt gerade da passiert, also indem man, wenn man zum Beispiel Roteichen pflanzt, das Laub ist toxisch für das Bodenleben. Das mag nicht nur kaum jemand bei uns, sondern es schädigt auch das Bodenleben. Wenn eben heimische Arten, Bucheiche, Hainbuchahorn und so weiter und so fort, darauf stehen Regenwürmer. Das finden die cool. Ne? Und natürlich auch Sträucher und Gräser und Kräuter und so weiter. Also alles, was denn hier ist, was sie kennen, was sie gerne fressen. Aber da sind wir beim Thema. Der Regenwurm ist ja nur ein winziger Ausschnitt des Ökosystems. Und Anlass der heutigen Folge war eben der Spiegelartikel, der neulich rausgekommen ist. Der Regenwurm als gefährlichstes Tier der Welt. Fragezeichen. Der ist natürlich nicht ist. Das ist einer unserer besten Mitarbeiter, den wir im Boden haben. Und wir sollten nur aufhören, den bewusst oder unbewusst irgendwo anders hinzubringen, wo er vielleicht gar nicht hin will. Und hier bei uns eben für bessere Bedingungen sorgen. Also nochmal, Regenwurm, super toll, kann hier bei uns ein echter Klimaschützer sein, beziehungsweise es ist ein echter Klimaschützer. Mit dem Regenwurm ist es völlig wurscht, was wir mit dem Klimawandel machen, solange er nicht betroffen ist. Er ist natürlich davon betroffen, aber er ist vor allem davon betroffen, wenn wir seine Lebensbedingungen radikal verändern. Und da sollten wir eben ein bisschen mehr drauf achten. Nochmal, der kann den sauren Regen in den Böden zumindest teilweise revidieren. Er sorgt für Nährstoffe. Er deponiert Kohlenstoff in tieferen Bodenschichten, sodass der da isoliert auch gespeichert bleibt. Und ist einfach ein faszinierendes Tierchen. Also, in diesem Sinne, wenn es jetzt im Herbst mal ein bisschen regnerischer wird und die Regenwürmer kommen raus und ihr geht vorbei, einmal kurz die Kappe lüften. Dankeschön. Haben die Tierchen verdient. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.